Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Heute haben wir es mit einer wahren Ikone der modernen Literatur zu tun, die nicht nur die amerikanische Literatur revolutioniert hat, sondern auch mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt wurde. Und wie wir wissen, waren das bisher noch nicht so viele Frauen. Daher bin ich natürlich gespannt, wen du uns heute vorstellen wirst, Sarah. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich erstmal darüber sprechen, was jetzt hier im Oktober so los war, nämlich nicht so viel, ne?
Jo, also viele Viren waren auf jeden Fall los.
Oh, ja.
Das kann man so sagen, überall, ne? Genau, deshalb leider ausgefallen die Oktoberfolge, auch wenn wir da große Pläne hatten, ne?
Sorry. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum, ne?
Ja, genau.
Ja. Ihr merkt, mein Kopf ist noch nicht ganz gesund. Also uns hat es wirklich beide komplett aus den Latschen gehauen. Wir haben uns da schön zusammengetan, ohne dass wir eigentlich zusammen waren, ne?
Das stimmt,
und
ja.
Ja, waren wirklich beide extrem krank, aber wir haben eine sehr, sehr verständnisvolle Autorin, mit der wir ja eigentlich im Oktober sprechen wollten, mit der wir jetzt aber einfach einen neuen Termin gefunden haben. Und wir wollen das natürlich dann auch so gut machen wie möglich. Und deswegen wird es ein Special mit dieser Autorin zur Leipziger Buchmesse geben. Also es gibt was, worauf ihr euch freuen könnt. Die Märzfolge wird Special werden. Und genau, die Folge, die jetzt praktisch ja im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, also wäre ja so zeitlich zur Frankfurter Buchmesse erschienen, erscheint dann praktisch zur Leipziger Buchmesse. Denn den Rahmen wollen wir ihr denn schon gerne geben. Ein Buchmesserahmen wird es werden, genau. Aber heute steigen wir doch gleich mal ein in die aktuelle Autorin, die uns heute beschäftigen soll, in Werken wie Beloved, Songs of Solomon oder The Bluest Eye führt uns unsere Autorin tief in die Seele ihrer Charaktere. Und wenn ich ganz richtig liege, konfrontiert sie uns dabei mit Fragen zu Identität, Trauma, Liebe und auch Befreiung. Aber Sarah, ich glaube, dazu kannst du uns heute etwas mehr erzählen. Um wen sollte es denn heute gehen?
Ja, liebe Marianne, was du gesagt hast, das kann ich erstmal alles so unterschreiben.
Glück gehabt.
Und ich finde auch, wir haben aus der Pause jetzt das Beste gemacht. Wir steigen jetzt ein mit neuer Energie wieder, sind wir zurück. Und genau, es gab diesmal jetzt zu dieser Autorin keinen Teaser. Aber ja, ich persönlich hatte auch schon sehr lange vor, sie vorzustellen, weil sie, wie du sagst, das ist natürlich nur einer von vielen Gründen, als eine der wenigen Autorinnen einen Literaturnobelpreis gewonnen hat. Und sie mir auch einfach schon von ganz vielen Seiten empfohlen worden ist als Autorin, die mir sicher gefällt. Und ja, du kennst das bestimmt auch im Freundeskreis. Gute Freunde, die kennen einen dann ja doch, ne? Und kennen dann auch den Geschmack. Und da wusste ich auf jeden Fall bei den Leuten, ja, da werden sie sicherlich recht haben. Und dieser Autorin habe ich mich jetzt gewidmet. Es handelt sich um keine geringere als Toni Morrison. Wahrscheinlich haben es jetzt auch schon viele erkannt. Du hast ja schon sehr berühmte Buchtitel gerade genannt. Und ich würde sagen, wir machen das so im altbewährten Schema. Ich erzähle ein bisschen was über ihr Leben und dann schauen wir uns mal an, was sie so geschrieben hat. Im Speziellen, genau, war ich diesmal besonders fleißig. Das hat ja die Phase des, okay, mir geht's schon wieder ein bisschen besser an sich, dass man da doch mal wieder Zeit hat zu lesen. Noch krank geschrieben, aber so ein paar Seiten schafft man dann am Tag. In dieser Phase habe ich tatsächlich bis gestern insgesamt 3 Bücher von ihr gelesen, weil ich echt total, ja, begeistert war. Und ja, jetzt, wo es der Körper 17 Uhr denkt, das ist schon wieder 22 Uhr. An der Zeit hilft einem das ja auch echt sehr gut weiter, sich ein spannendes Buch zu greifen und ein spannendes Buch zu finden. Und ich hoffe natürlich, ich kann hier auch nochmal eine Empfehlung heute mit der Folge ausstrahlen für alle, die noch nie etwas gelesen haben von Toni Morrison. Toni Morrison kam als Chloe Adelia Wofford in Ohio zur Welt, genau gesagt in Lorain, Ohio, ist also in Amerika geboren und zwar im Februar 1931. Woher ihr Künstlername dann kommt, dazu später noch mehr. Gestorben ist sie 2019 im Alter von 88 Jahren in New York City, das heißt, es ist noch gar nicht so lange her. Was wieder den Vorteil hat, wir finden noch sehr viele Interviews, Originaltöne von ihr. Bei den Recherchen ist mir das wieder positiv aufgefallen. Also da ist auf jeden Fall viel zu holen für alle, die sich interessieren. Wie du gesagt hast auch, sie zählt zu den bedeutendsten Vertreterinnen der afroamerikanischen Literatur und erhielt 1993 als erste schwarze Autorin den Literaturnobelpreis. Das wird jetzt so blumig dahergesagt. Ich glaube, also ich habe nochmal nachgeguckt, sie ist damit auch bis heute noch die einzige afroamerikanische Autorin. Ist tatsächlich also was ganz Besonderes, dass ihre Stimme auf diese Art geehrt und gerühmt wurde, sage ich jetzt mal. Ich habe nochmal nachgeguckt mit dem Literaturnobelpreis. Wir haben da tatsächlich mittlerweile auch schon einige in unseren Folgen porträtiert. Selma Lagerlöf, Sigrid Unzit zum Beispiel, Elfriede Jelinek. Und genau, vielleicht vorweg, ich habe auf jeden Fall auch noch eine engere auf meinem Plan, die sicherlich noch dazu kommt. Aber jetzt erstmal Toni Morrison. Sie wächst auf als das zweite von vier Kindern, hat also drei Geschwister. Der Vater arbeitet als Schweißer und die Mutter ist Hausfrau, hat aber einen Highschool-Abschluss, was damals schon tatsächlich eine Besonderheit war. In ihrer Kindheit hat sie Kontakt bzw. wächst in ihrer Familie auf mit traditionellen afroamerikanischen Märchen, Geistergeschichten und Liedern. Das war so die erste Verbindung zum Thema Literatur bei ihr als Kind. Und die sagt selbst, dass sie bereits ab 3 Jahren die Grundzüge vom Lesen drauf hatte, gelernt von ihr, beigebracht von ihrer Schwester. Das heißt, sie hat auch wirklich sehr früh mit Lesen angefangen. Und das war ihre größte Leidenschaft tatsächlich. Das Schreiben hat sie recht spät, also was heißt recht spät, aber im Vergleich zu anderen Autoren, erst mit circa 40 Jahren angefangen, aber gelesen hat sie schon immer sehr begeistert und sehr viel. In ihrer Kindheit gehörten unter anderem Jane Austen und Leo Tolstoi zu ihren Lieblingen, also schon direkt schon auf schwerere Kost, genau.
Dafür, dass sie so in Anführungszeichen spät angefangen hat, hat sie ja dann trotzdem alle Preise abgeräumt, ne? So.
Absolut, also, absolut.
Nobelpreis, also genau. Pulitzerpreis, das war ja, ja dann alles dabei. Die hat ja dann praktisch ab 40 ein übelstes Pensum hingelegt, ne?
Absolut. Sie war dann nicht mehr zu bremsen und war auch wirklich ja Mitglied in allen bedeutenden Clubs und Gremien und in Akademien. Das habe ich jetzt hier alles gar nicht rausgesucht tatsächlich. Aber absolut beeindruckend, ja. Also da war sie überall dabei, überall vertreten. Ihre Stimme wurde sehr geschätzt und sie wurde sehr gerühmt und gefeiert dann auch zu Lebzeiten, genau. Sie hat auch während ihrer Kindheit und auch die ganze Familie, ihre Familie an sich, immer wieder Erfahrungen gemacht mit Rassismus natürlich, Rassentrennung, Segregation. Das ja taucht natürlich in ihrer Literatur auch auf, dazu später mehr. Eine Episode, die ich hier gefunden habe, ist mir besonders im Kopf geblieben. Und zwar steckt der Vermieter das Haus in Brand, in dem sie und ihre Familie noch sind, als sie Kind war. Also sie befinden sich währenddessen in dem Haus. Begründung, ja, sie konnten die Miete nicht bezahlen. Also das muss eine Erfahrung sein, die ja wirklich sehr traumatisierend ist. Und es ist tatsächlich so, dass in den beiden Büchern, die ich gelesen habe, in den beiden Romanen, das tatsächlich auch als Motiv auftaucht, Feuer und Brandstiftung, und war natürlich dann spannend für mich, hier die Parallele zu sehen. Weiterhin sehr beeindruckend in ihrem Lebenslauf sind ihre Dozententätigkeiten. Also zuletzt zum Beispiel hat sie einen Lehrstuhl in Princeton, an der Uni in Princeton inne, von 89 bis 2006, also recht lange. Und zwar den Lehrstuhl für afroamerikanische Literatur. Das ist dann auch während der Zeit, wo sie den Nobelpreis bekommt. Da gibt's auch eine lustige Episode, wo sie das erzählt, wie sie den Anruf erhält und man denkt, das war ein Spaß, ist ein Spaßanruf und so. Und dass sie diesen Brief, wo drin steht, dass ihr der Preis verliehen wird, den hat sie wohl auf ihrer Gästetoilette im Haus eingerahmt und aufgehängt. Das fand ich auch schön. Sie ist ja nicht nur literarisch sehr aktiv, sondern auch am Dozieren und am Lehren an Universitäten. Hat selbst Anglistik studiert, erst ein Bachelor, dann ein Master. Und ganz lange Zeit danach auch als Lektorin und Redakteurin im Random House Verlag unter anderem gearbeitet. Also in mehreren Verlagen, aber das ist dann wohl der namhafteste hier bei uns jetzt auch. Und das ist natürlich super cool gewesen oder wichtig gewesen auch, weil sie natürlich im Verlagsprogramm geguckt hat, dass eben auch hier afroamerikanische Literatur besonders berücksichtigt wird. Und so hat sie tatsächlich bei der ein oder anderen Autorin, dem Autor nachgeholfen, zur Bekanntheit, zur großen Bekanntheit, weil sie eben Einfluss hatte hier auf das Programm und hier als Lektorin große Wirkung hatte, sage ich jetzt mal. Also fand ich tatsächlich im Lebenslauf auch ganz spannend. 1958 heiratet sie den besagten Herrn Morrison, einen Architekt, der ihr den Nachname gibt, den sie trotz Scheidung in den 60er Jahren auch behält. Was sie auch behält, sind die zwei Söhne, die aus der Ehe hervorgegangen sind, um das mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Gleichzeitig zu ihrer Lehrtätigkeit kommen dann die ersten Veröffentlichungen raus, die ersten Romane. Das war 1970 der erste Roman, The Bluest Eye, sehr blaue Augen, den du schon erwähnt hast, wo es um das Schönheitsideal weißer Menschen geht. 1974 erscheint dann Sula, ein Roman, den ich jetzt auch gelesen habe, über den ich nachher noch was sage. Und Song of Solomon, Solomons Lied 1977. Und später noch weitere Romane. Insgesamt sind das 11 Romane, die sie veröffentlicht. Und ja, man kann sagen, ja, ohne zu sehr zu verallgemeinern, schwarze Frauen stehen im Fokus ihrer Romane, ihrer Bücher und ja, die damit verbundenen Lebenswelten. Und sie hat es einfach damit geschafft, einen neuen Fokus zu setzen bei einer weißen Leserschaft, ne? Oder wie soll ich sagen, eine ganz neue Welt zu zeigen, zu eröffnen, die man nicht kennt, wenn man eben keine schwarze Frau ist, um das mal so runterzubrechen. Und das war tatsächlich bei mir jetzt auch echt so ein bahnbrechendes Erlebnis, aber dazu später gerne mehr. Was mich natürlich dann auch mal interessiert, ist die Begründung des Nobelpreiskomitees. Also ja, was ist so der öffentliche Grund, der hinter der Verleihung des Preises steht, der ja der renommierteste, der berühmteste Literaturpreis ist tatsächlich und mit, ich glaube, $800.000 dotiert ist sowas in die Richtung. Also tatsächlich auch hier, ja, geht nichts drüber, ne? Und ich habe mal nachgeschaut. Natürlich ist das immer sehr ausufernd und umfangreich, die Begründung. Ich habe mir hier mal was rausgepickt. Und zwar hat die Jury befunden, dass Toni Morrison Romane erschaffen hat, die sich durch visionäre Kraft und poetische Bedeutung auszeichnen und damit einen wesentlichen Aspekt der amerikanischen Realität zum Leben erwecken. Das fand ich, also sehr oft so ein bisschen gestelzt ausgedrückt, ne? Konnte ich jetzt hier so teilweise für mich auch verstehen nach der Lektüre. Also poetische Kraft oder Poesie gibt's auf jeden Fall in den Romanen, auch wenn es keine Lyrik ist, in ihrer Sprache sehr. Auch wirklich, wie soll ich sagen, haut drauf Lyrik, sehr drastisch, was hier teilweise geschildert wird, aber eben in originellen neuen Begriffen, Ausdrücken, Metaphern, die man so noch nie gelesen hat. Also das auf jeden Fall. Aspekte der amerikanischen Realität zum Leben erwecken, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damit ist vielleicht das gemeint, was ich gesagt habe, ne? Die Lebensrealität einer schwarzen Frau. Das könnte ich mir vorstellen. Zum Leben erwecken weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist super wichtig, dass sie diesen Preis gekriegt hat, weil sie einfach als afroamerikanische Frau damit gezeigt bekommt oder der Welt wird gezeigt, dass ihre Stimme zählt und dass die Themen zählen, über die sie schreibt. Und deshalb ist das wirklich sehr, ja, eigentlich ein historischer Moment bestimmt gewesen, die Verleihung. Und ich habe auch bei der Recherche ein paar Schilderungen gelesen, wie sie dann da in den Raum schreitet zur Verleihung. Und man kann tatsächlich auch ihre Rede, als sie den Preis annimmt, auch nachlesen. Kann ich auch nur empfehlen. Das verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Und genau, deshalb hat mich das tatsächlich hier auch, ja, sehr bewegt, über ihr Leben zu lesen. Ja.
Ganz kleine Side-Note, weil du es gerade sagst. Ich wollte das eigentlich am Anfang schon sagen. Liebe Leute, wir haben eine Rückmeldung bekommen. Und zwar, wenn ihr unseren Podcast über verschiedene Plattformen hört. Ne? Also es gibt ja Spotify, es gibt, ach, was weiß ich, iTunes, Deezer etc. Und wir reden ja hier immer von unseren Shownotes. Sarah hat es gerade angeführt. Wir haben mitbekommen, dass nicht auf allen Plattformen, unter anderem zum Beispiel dieser, die Shownotes komplett angezeigt werden. Das heißt, wenn ihr diese sehen wollt, könnt ihr natürlich das gerne tun, wenn ihr bei Google einfach Autorinnen im Porträt eingebt und dann auf unserer Hosting-Seite, also zum Beispiel bei Podigee, oder ihr geht einfach auf Spotify, da findet ihr das auch in der kostenlosen Variante, da findet ihr auch alle Shownotes, also da sind wir jetzt drauf aufmerksam gemacht worden. Vielen Dank an der Stelle an die liebe Hörerin. Und genau, also da gerne nachschauen. Nicht, dass ihr euch wundert. Oder wir, ja, wir wissen ja gar nicht, wie viele von euch sich jetzt schon gewundert haben, wo immer die Shownotes abbleiben. Also wir stellen die auf jeden Fall immer rein. Also schaut da gerne mal. Aber jetzt natürlich zurück zu Toni Morrison. Und da habe ich gleich auch eine kleine Frage zu dem Nobelpreis. Hast du da dann auch wieder Kontroversen gefunden? Wir hatten das ja schon mal in einer Folge, wo man da nicht ganz so zufrieden war. ich meine mich zu erinnern, es war Selma Lagerlöf, die den Nobelpreis bekommen hat und wo da nicht alle ganz mit einverstanden waren, hast du hier auch wieder Stimmen gefunden, die da nicht ganz konform waren oder war das diesmal etwas entspannter?
Also da habe ich mich nicht so rein vertieft, aber ich könnte mir vorstellen, dass, ich glaube 1909 war das bei Selma Lagerlöf, bis 1993 sich dann doch einiges getan hat, dass dann nicht empört Leute aufspringen und rausrennen. Auch wenn das ja doch heute auch noch passiert, dass Leute aufspringen und rausrennen, wenn Preise verliehen werden.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Oh nein, nein. Aber habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden und ich glaube, man kann einfach nicht sagen, gegen die historische Notwendigkeit, die einfach da war, ihr den Preis zu verleihen, sage ich jetzt einfach mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendwie jemand empört oder dagegen gewandt hat. Also es gibt natürlich immer so Favoriten und Favoritinnen, ne, die so, ja, die dann vorher gemutmaßt werden und vielleicht waren einige enttäuscht oder so, aber ich glaube, für einen Skandal oder für irgendwelche Aufruhr hat es bestimmt nicht gesorgt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die Romane wurden so viel gelesen seit den 70er Jahren und auch so viel übersetzt. Die waren auch sehr bekannt und beliebt. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ja eine historische Notwendigkeit, ihr als afroamerikanischen Autorin diese höchste Auszeichnung zu verleihen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da sehr viele Stimmen gegeben hat, die sich dagegen dann irgendwie ausgesprochen haben oder beschwert haben oder so.
Ja, seit 1909 sind auf jeden Fall ein paar Jahre vergangen, aber es ist ja leider so, dass es heute immer noch passiert, dass Preise nicht ganz so demjenigen zugewürdigt werden von allen Seiten, wie man das sich wünscht. Ne?
Ja, richtig, richtig.
Deswegen
ja.
fand ich das in dem Zusammenhang nochmal spannend. Und gerade weil sie ja auch die erste, und wir müssen ja leider sagen, dass Anfang der 90er war es ja doch nochmal so genau 31 Jahre ist ja jetzt her, ne? Haben wir ja in vielen Bereichen auch noch eine ganz andere Einstellung zu Themen wie auch LGBTQ und etc. gehabt, als es heute der Fall ist. Da hat sich ja wirklich viel getan, aber lange noch nicht genug.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich habe gerade nochmal kurz geguckt, genau 1909, nicht, dass wir was Falsches erzählen, hat Selma Lagerlöf den Nobelpreis bekommen und tatsächlich als erste Frau. Und ich glaube, das war tatsächlich so ein Punkt, weshalb damals bestimmt auch viele entrüstet waren, ne? Männer und so.
Naja, ich fand es halt spannend, ja, ne? Weil da war es die erste Frau, jetzt haben wir die erste afroamerikanische
richtig
Frau, das hat dann nochmal fast 100 Jahre gedauert.
Ja.
Aber ja, es wird, ne? Es wird.
Ist interessant, ne? Ist auf jeden Fall ein literaturhistorischer, krasser Einschnitt, finde ich, ja. Fand ich sehr bewegend, wie gesagt, da was drüber zu lesen und auch ihre Rede, wie gesagt, sehr, sehr empfehlenswert. Also wirklich sehr klug und ja, kann sich wunderbar ausdrucken. Ausdrucken, sage ich schon. Die Rede kann man bestimmt auch ausdrucken. Aber sie
mein Drucker kann das meistens nicht. Der merkt nicht immer.
Das ist eine beeindruckende Rede, weil sie sich gut ausdrücken kann. So, Punkt. Ihr wisst, was ich meine. Wir verlinken das, dann könnt ihr selbst schauen. Und man kann sich die tatsächlich auch anhören, was noch ein bisschen cooler ist. Also natürlich dann im Original auf Englisch. Also ist beides möglich, auf Deutsch zu lesen oder auf Englisch zum Anhören. Sehr schön. Dann ja, kommen wir jetzt direkt zu den Büchern. Wie gesagt, ich habe es tatsächlich diesmal geschafft, aber man muss dann auch ehrlicherweise sagen, es sind 2 von 3 sehr schmale Büchlein gewesen. Aber ich habe diesmal tatsächlich 3 Bücher gelesen und ich muss aber sagen, ich hatte Probleme, erstmal reinzukommen. Ich habe das so gemacht, dass ich mit einem recht neuen Buch angefangen habe und dann mich entschieden habe, doch nochmal einen der ersten Romane zu lesen. Und das war dann wirklich nochmal eine gute Entscheidung, weil das hat mir einfach geholfen, mich eher zurechtzufinden in dem Werk, muss ich sagen. Ich würde die 3 Bücher gerne ansprechen, kurz vorstellen, kurze Meinung dazu von mir loswerden. Und sofern du da reingrätschen willst, Marianne, mach das gerne. Ansonsten, ja, erzähle ich einfach ein bisschen was erstmal über die Bücher. Ich stelle die jetzt mal chronologisch nach meinem Lesen vor, sozusagen. Ich habe angefangen mit dem Roman Liebe. Den gibt's als Rowohlt-Taschenbuch von 2004. Wurde übersetzt von Thomas Pilz und gliedert sich erstmal in 9 Kapitel. Wir sind hier auf ja so 290 Seiten circa. Und die Kapitel sind benannt mit der Vater, das Phantom, der Liebhaber, um nur einige Titel zu nennen, und zeigen auch schon, worum es geht. Und zwar geht es ja irgendwie indirekt, eigentlich ganz spannend, um einen Mann, der Anfang des 20. Jahrhunderts ein Hotel aufgebaut hat, ein Hotelbetrieb, ein Seebad, also einen riesigen Komplex an der amerikanischen Küste. Und zwar ist das Bill Cozy. Und sein Hotel ist das It-Reise- und Ferienziel für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, die dort zusammenkommen. Es passieren wilde Dinge. Es gibt ganz viele Anekdoten von Hotelgästen. Das sind oft junge Paare oder Familien oder Leute, die ja kleine Liebesabenteuer suchen. Also da ist auf jeden Fall viel los in dem Seebad, in dem Strandresort, in dem Hotel von Bill Cozy. Und das Bild von ihm wird im Buch gezeichnet von verschiedenen Frauen, deren Leben er geprägt hat oder über deren Leben er mehr oder weniger bestimmt hat tatsächlich. Also Bill Cozy ist in der Jetztzeit tot und es geht darum, wer verdient seinen Nachlass? Also wer erbt, was ist rechtmäßig? Warum soll wer was erben? Und da geht es um mehrere Frauen, die hier ihren Anspruch vermelden. Und ja, ich kam, glaube ich, ein bisschen schwierig rein, weil wir erstmal viele Personen haben, viele Frauen, viele Erzählstränge, die oft wechseln und die Zeitspanne, die abgedeckt wird, sind ungefähr 100 Jahre. Und es ist erstmal wirklich schwer reinzukommen und zu erkennen, wer erzählt jetzt und in welcher Zeit befinden wir uns, sodass ich tatsächlich die Hälfte des Buches erstmal gebraucht habe, um die Familienverhältnisse der Frauen zusammenzupuzzeln. Wer ist wer? Wie hängen die zusammen? Also ist tatsächlich nichts für vorm Einschlafen nochmal 2-3 Seiten lesen, weil man dann einfach null reinkommt. Das war so ein bisschen mein Fehler. Also wer das Buch sich anschauen will, gerne einfach unter einer Stunde, würde ich jetzt nicht empfehlen, das wieder wegzulegen. Wen haben wir denn jetzt hier als Frauen, die eine Rolle spielen? Das ist einmal die Witwe von Bill Cozy, die zweite Frau von ihm, die Heat heißt. Die kommt aus armen Verhältnissen und wird deshalb von den anderen oft gehänselt tatsächlich, weil sie dort in dem noblen Hotelbetrieb nicht so richtig Fuß fasst, keine Manieren hat, nicht mit Besteck essen kann und so weiter. Und es wird auch nach und nach klar, also richtig krass, dass sie mit 11 Jahren die Ehefrau von Bill Cozy wurde. Er hat sie geheiratet, da war sie 11. Und ich glaube, das eröffnet eine Welt, da muss ich mich jetzt gar nicht drin ergehen, aber es ist krass, es ist drastisch und wird jetzt nicht als Seltenheit gehandhabt in dem Buch, ne? Ist davon auszugehen, dass das schon oft üblich war und es ist natürlich sehr erschreckend gewesen zu lesen. Da wird nicht so wahnsinnig breit drauf rumgetreten. Das wird dann irgendwann, wird es einem klar beim Lesen, wenn man die Erzählstränge so ein bisschen zusammenführt, aber ist auf jeden Fall krass. Die zweite Hauptfrau, Hauptfigur sozusagen, ist Christine. Das ist die Enkelin von Bill Cozy. Und die beiden im Erzählstrang, der zur aktuellen Zeit spielt, wohnen Christine und Heat als alte Frauen zusammen in dem alten Haus von Bill Cozy. Das ist die Jetztzeit. Deshalb sind die beiden dann auch so die wichtigsten Charaktere. Und sie waren tatsächlich als kleine Mädchen beste Freundin und wurden dann eben durch die Ehe entzweit sozusagen. Sie haben da unter einem Haus mehr oder weniger gewohnt. Christine wurde dann verstoßen. Aber die Freundschaft zwischen den beiden ist auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges, essentielles Thema. Und das sind sozusagen die beiden Charaktere, die in der Jetztzeit übrig geblieben sind als alte Frauen, die zusammen wohnen.
Also kann man auch sagen, dass sich dieser ganze Roman wirklich über so ein ganzes Menschenleben auch umspannt. Also weil ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wie sie das zeitlich alles verortet, also wo sie das zeitlich verortet hat. War mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob du das gesagt hattest. Also spielt wahrscheinlich jetzt, wahrscheinlich im 20. Jahrhundert, ne?
Genau.
Und ist dann praktisch über so ein ganzes Menschenleben, wenn die eine dann noch klein war und jetzt alte Frau, okay, gut.
Genau, also Anfang des 20. Jahrhunderts sind die beiden kleine Mädchen, Christine und Heat. Also es gibt noch mehr Frauen, noch mehr Figuren, auch ein paar Männer, aber die Frauen sind doch hier zentral. Die erzählen ihr Leben von Kindheit bis jetzt sozusagen immer in Stücken, nie am Stück, sondern es gibt immer eine Unterbrechung, weil dann wieder eine andere erzählt, den Part übernimmt. Aber man bekommt von den Hauptfiguren hier im Buch wirklich das ganze Leben erzählt, genau. Und so fügt sich das eben nach und nach, dass man die Figuren in der Jetztzeit versteht, weil man ihre Vergangenheit kennenlernt. So kann man das, glaube ich, sagen. Das wird so nach und nach entfaltet und man puzzelt so ein bisschen beim Lesen die Geschichte zusammen, genau.
Aber ist ja spannend mit den häufigen Perspektivwechseln, aber ist dann auch komplett nachvollziehbar, dass man das dann nicht nach 5 Minuten weglegt. Dann wird man ja gar nicht mehr, wer gerade gesprochen hat. Kann ich nachempfinden. Ich hatte das so ähnlich auch mal bei einem Buch. Ich weiß nicht, ob das bei Das achte Leben war für Brilke, aber das war eigentlich relativ stringent. Genau, ja, aber nachvollziehbar. Klar, aber du hast gesagt, dass gar nicht so dick ist, ne?
Es ist nicht so dick. Ich gucke gerade nochmal, es liegt hier neben mir. Es sind 280 Seiten.
Also ja, das ist ja voll entspannt geht eigentlich, ne? Das müssen ja auch nicht immer 2000 sein oder so, ne?
Voll, voll. Also ich glaube, das hat mich dann auch motiviert, dass ich dachte, na irgendwann muss ich das doch mal besser verstehen. Das ist ja jetzt nicht so ein ewig langes Buch. Irgendwann muss es sich doch mal auflösen und so. Und wie gesagt, am besten dranbleiben am Anfang und ja, vielleicht manchmal noch zurückblättern oder mit Lesezeichen arbeiten oder so. Aber gut, das ist jetzt vielleicht manchen auch schon zu viel Arbeit. Also ich habe Kritikpunkte, aber ich sage nach wie vor, lest das. Es gibt in beiden Romanen gibt es am Ende nochmal so einen richtig krassen Twist. Also das ist auch was mich interessieren würde, ob das bei ihren anderen Romanen auch so ist. Das war bei beiden so, dass es dann nochmal, dass am Ende nochmal was richtig Krasses passiert oder aufgelöst wird. Schon allein deshalb hat es sich gelohnt auf jeden Fall. Es ist nämlich auch immer diese Frage, wie gesagt, ne, es gibt diesen Nachlass von Bill Cozy. Und es ist aber auch immer, es hängt immer in der Luft die Frage, wie ist er überhaupt gestorben? Ne? Und das macht das Ganze dann doch auch so ein bisschen krimimäßig. Und ja, man kombiniert halt auch so ein bisschen mit beim Lesen. Nur man kombiniert eben auch mit, okay, wer erzählt gerade so, ne? Und das ist eben manchmal ja gar nicht so leicht gewesen. Ansonsten habe ich tatsächlich noch einen anderen Kritikpunkt. Das stört mich ja oft sehr, wenn mir Sachen so auffallen, wo ich denke, ah, das hängt jetzt hier vielleicht auch an der Übersetzung. Ich habe nochmal geschaut, der Übersetzer hat ja auch viele Preise gekriegt und der ist sicherlich renommiert und hat auch viele berühmte Autoren übersetzt. Aber trotzdem sind mir manchmal Sachen irgendwie, wie sagt man, sauer aufgestoßen. Und zwar gab es da zum Beispiel ein Parfum, wo nicht klar wird, was das ist. Es ist immer nur die Rede von, es riecht nach weißen Schultern. Und ich dachte immer nur so, hä, worum geht's denn jetzt und so. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns hier in einem Kosmos von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern, von denen ich keine Ahnung habe. Ne? Und ja, ich will das alles lernen und wissen und erfahren und nachvollziehen können. Und ich dachte immer nur, ist das irgendwie so ein Insider-Ding mit weißen Schultern? Und dann habe ich das gegoogelt und dachte so, okay, ich google mal White Shoulders, ne, so wie es so übersetzt worden ist. Und zwar einfach ein Parfum. Ein Parfum mit dem Namen White Shoulders, was zu der Zeit wohl sehr bekannt und teuer war. Und dann dachte ich auch so, naja, es ist ein Eigenname, das hätte ich dann lieber so gelassen. Ne?
Ja, erstens das und eigentlich arbeitet man ja dann mit Fußnoten auch, ne? Wenn du sagst, dass das immer wieder vorkommt, dann ist das ja eigentlich eine Fußnotengeschichte so.
Ja.
Dann kann man das ja ganz leicht, und es ist ein Eigenname, ja, also ganz leicht lösen, komisch.
Ja, hätte ich besser gefunden in dem Fall. Also das hat jetzt keine zentrale Rolle gespielt, das Parfum. Aber ich bin da einfach so dran hängen geblieben und dachte so, hä, ich verstehe es nicht. Ne? Und klar, man kann irgendwie auch drüber lesen oder so. Aber
nee,
das
aber
vorauszusetzen,
das ist ja genau
dass man das
was,
versteht, fand ich halt ja, irgendwie nicht cool.
Ja. Das ist ja genau das, was nicht passieren soll. Du sollst ja nicht ins Stocken kommen. Du sollst ja in der Geschichte bleiben, ne? Und nicht jetzt mit deinen Gedanken da dran hängen bleiben. Das ist ja genau der Sinn der Sache eigentlich, ne?
Ja,
ja, krass, okay.
Oder dann auch, es gab auch sehr poetische Passagen, wo ich auch denke, okay, das ist sicherlich auch schwer, das zu übersetzen, die mir dann aber auch irgendwie Lust gemacht haben, das doch nochmal vielleicht im Original anzugucken. Da war nämlich, wenn am Meer große Unwetter waren, da sterben dann auch, jetzt so nebenbei in der Einführung erwähnt, deshalb ist das jetzt kein Spoiler, das sind eben öfter Unwetter und Leute baden immer noch tollkühn und dann sterben halt leider auch Leute und ertrinken da. Und dann ist immer die Rede von Polizeiköpfen und dann werden so Wolkenformationen beschrieben und dann kommen wieder die bösen Polizeiköpfe. Und ich habe ganz lange gebraucht, um zu verstehen, dass da irgendwie das Unwetter damit gemeint ist. Aber das hat auch für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. So. Und dann dachte ich auch so, das muss jetzt vielleicht nicht an der Übersetzung liegen. Da konnte ich vielleicht mit dem lyrischen Einspringseln immer noch nicht sowas anfangen. Aber das waren so ein paar Sachen, da habe ich mich so ein bisschen, also ja, so ein bisschen dran gerieben irgendwie. Ja.
Von wann ist denn die Übersetzung, wenn ich fragen darf? Von wann ist denn deine Auflage?
Also das ist ein recht neues Buch, von 2019 ist es, dritte Auflage. Mhm. Das Original ist auf Deutsch erschienen, auch 2004. Okay. Ja, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern, also es wurde sicherlich nicht neu übersetzt zu der Zeit, ne? Aber ja, also.
Na gut, aber ist ja jetzt noch nicht so alt. Also.
Ja, eben, ne? Zwischen 2004 und ist noch nicht so ein Riesenzeitsprung, beziehungsweise 2019 hätte man sich vielleicht irgendwie nochmal angucken können, aber. Naja, gut. Es ist einfach auch, ich bin dann immer so super sensibel, weil es eben wirklich eine Lebensrealität ist, die einem als weiße Deutsche einfach fern ist, ne? Und dann, wenn man dann irgendwie ins Stocken gerät oder so, also ja, so irgendwie, ich habe dann an mir gezweifelt irgendwie.
Ja, dass genau, es jetzt das an wollte mir ich gerade so sagen. Ja. Man denkt dann so, bin ich jetzt so blöd? Verstehe ich das nicht? Was ist jetzt? Also, ja, ne? Wird, ja, das, also wird das jetzt vorausgesetzt? Fehlt mir jetzt was Essentielles in meiner Bildung irgendwo, dass ich das nicht verstehe? Also das ist mir auch schon passiert. Das ist, ja.
Ja, also, tja. Weiße Schultern.
Aber ja, also dann hat man es halt wirklich, das vergisst du nie wieder, ne?
Ja, total, total, ja, absolut. Ja, gute Brücke zu Das vergisst du nie wieder. Da gab es bei Sula im nächsten Roman einiges, was sich mir so sehr eingebrannt hat, dass ich denke, das sind Figuren oder Begebenheiten, die manchmal auch nur kurz erwähnt werden, aber die so krasse Bilder im Kopf erzeugen, dass man die wirklich, glaube ich, für immer jetzt da drin hat. Zum Beispiel gab es bei Sula eine Rotkehlchenplage, fällt mir da jetzt gerade ein. Und das fand ich so krass, dass eigentlich so süße kleine Kreaturen,
ja,
als Plage sehr gruselig sein können.
Ja. Hitchcock.
So zum Beispiel. Ja, genau. Das ist aber auch nur so eine Randbegebenheit. Also das ist auch was, was sie meisterlich beherrscht, so Randbegebenheiten einzustreuen, dass man denkt, was, wirklich? Und das dann nochmal zu lesen und so. Also
da kamen jetzt
cool,
lauter so eine kleinen roten Federbälle und haben da die Leute gestresst.
Ja,
oder?
Ja. Okay. Also es ging drum, also hier auch hier geht es um eine Freundschaft von zwei Frauen. Und da gibt es dann so einen kleinen Zeitsprung und dann sagt sie, ja, die beiden sollten sich wiedersehen bei einem sehr ungewöhnlichen Besuch für Medellin, für den Ort, wo das spielt. Und dann geht's weiter und dann war so, im Jahr 1937 folgte eine unerträgliche Rotkehlchenplage. Und er kehrte zurück. Und ich dachte so, was? Und dann wird es halt so ein bisschen beschrieben, aber auch nicht so, auch, also nicht wie in einem Thriller, sondern einfach so neutral beschrieben.
Ja, halt normal.
Herrlich.
Ne? Die,
ja,
Rotkehlchenplage. Weißt du noch, letztes Jahr die Rotkehlchenplage?
Ja, okay. So, genau, ja. Okay. Aber also ja, total crazy. Und der Roman hat mich tatsächlich von Anfang an dann gekriegt, Sula. Das ist ihr zweiter Roman gewesen. Wie gesagt, von 73 ist der. Und ich habe hier von meinen Eltern eine DDR-Ausgabe mitgenommen. Die von 83 ist vom Verlag Volk und Welt Berlin. Auch hier sind die Rechte bei Rowohlt. Und ja, also super, super cool, kann ich nur empfehlen. Das ist ein schmaleres Büchlein. Ich schaue gerade mal rein. Das sind hier knapp 200 Seiten. Und also ich war total begeistert. Liest sich super gut. Ich denke auch, dass da sicherlich einige neuere Auflagen und Ausgaben verfügbar sind. Das habe ich jetzt nicht mehr geguckt, aber hier genau die. Die ältere Ausgabe hat absolut auch ihren Dienst getan hier. Und ja, ich habe hier den Klappentext, den fand ich auch so gut zusammengefasst, worum es geht im Buch. Ich lese Klappentexte immer erst, nachdem ich das Buch gelesen habe, tatsächlich. Weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass sie zu viel verraten, so wie Trailer zu Kinofilmen oder so. Und ich mich dann oft schon ärgere, weil ich das vorher nicht wissen wollte.
Weißt du, was ich jahrelang gemacht habe? Ich habe immer den letzten Satz gelesen.
Was?
Ja.
Boah, krass,
nur den letzten,
okay,
Satz. Also, weil, ja, weil ich wissen wollte, was ist der letzte Satz, weil es ja auch irgendwie so wichtig ist. Das habe ich eine ganze Zeit lang, also jetzt mache ich das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe.
Krass.
Aber auch wenig den Klappentext. Und
was, empfindest du das nicht als Verrat am Buch oder Verrat am Leseprozess oder so?
Es ist wirklich nur der letzte Satz. Ich bin da ganz stringent. Also ich lese nicht irgendwie noch irgendwas anderes, sondern wirklich alle nur den, auch wenn das nur, keine Ahnung, 4 Worte sind oder so.
Oh krass, okay.
Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Also mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil sich das Leseverhalten und unter anderem auch durch unseren Podcast ein bisschen verändert hat, weil man ja durch die Recherche und so dann wieder auf andere Sachen stößt und das dann sowieso lesen will. Also, aber gerade, wo ich, sage ich mal, noch jünger war, also da habe ich das irgendwie immer gemacht. Ich glaube, das hing damals mit dem Buch Die Wolke zusammen von Gudrun Pausewang. Weil dieser Satz, da ist mir der letzte Satz nie aus dem Kopf gegangen. Der war, sie nahm ihre Mütze ab und fing an zu reden.
Oh, ich erinnere mich tatsächlich auch.
Das war so, der ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Obwohl ich damals, als ich das gelesen habe mit 14 oder so, gar nicht so Fan von dem Buch war. Also so mega. Aber den fand ich total stark. Das war vielleicht, also das war so ein Ding, genau. Aber mittlerweile mache ich das nicht mehr.
Fand ich auch sehr bewegend, das Buch. Ja, schön, krass. Was ich mir jetzt vorstelle bei dem Vorgehen, ich hätte dann immer diesen Satz im Kopf beim Lesen und würde versuchen, das irgendwie mir die Handlung schon vorweg zu erraten oder so.
Nee,
ich glaube, das
nee,
würde
so
mich nicht mehr
nicht.
Loslassen.
Nee, tatsächlich nicht. Ich lasse das irgendwie immer auf mich zukommen.
Ja.
Das hat mir, ich vergesse den dann auch wieder.
Ja, okay.
Also, ich habe das ist eher, weißt du, wenn du so in einer Buchhandlung stehst oder so und dann genau überlegst, und dann manchmal so geschmollt, und da habe ich das gemacht. Aber mittlerweile, wie gesagt, durch die Arbeit und so hat sich das ja alles auch geändert. Jetzt lese ich wirklich auch extrem viel, wie du vorhin gesagt hast, von Empfehlungen oder, ja, du weißt ja, unsere Rezensionsexemplare oder für einen Podcast und da.
Ja.
Da muss ich das nicht mehr tun, diese Widrigkeit.
Ja, aber finde ich total spannend. Man hört ja immer so eher von berühmten ersten Sätzen, ne, von Romanen, aber der letzte Satz ist ja mindestens genauso groß eigentlich, ne, und wichtig, das stimmt.
Aber ich bin schon wieder komplett abgeschwiffen.
Nee, spannend, finde ich total gut. Ich mag unsere Exkurse gerne. Genau, zurück zu Sula. Und worum geht's in dem Roman? Ich lese euch das mal kurz vor, hier im Klappentext in meiner Ausgabe. Mit poetischer Eindringlichkeit erzählt Toni Morrison in den prägnant gestalteten, realistischen und grotesken Szenen dieses Romans von der Suche einer jungen Afroamerikanerin nach einem erfüllten Leben. Die Entwicklung der impulsiven Sula, die bei einer sanften, lässigen Mutter und einer exzentrischen Großmutter aufwächst, verknüpft die Autorin mit der Geschichte des Bottoms. Hier in der Siedlung der Schwarzen von Medallion, Ohio, wo ein geisteskranker Kriegsversehrter alljährlich am nationalen Selbstmordtag zu Einkehr und Besinnung mahnt, erlebt Sula ihre Mädchenzeit und hier erkennt sie die Gefahren eines angepassten kleinbürgerlichen Daseins. Ihr Weg zur Selbstverwirklichung ist ebenso eigenwillig wie radikal und endet in völliger Vereinsamung. Das fand ich total passend, weil genau, es ist Sula, die, ja, flapsig gesagt, ihr Ding macht und einfach bei allen aneckt dort in der Bevölkerung im sogenannten Bottom. Ja, die einfach allein bleibt, weil sie bei niemandem einen Platz findet, sozusagen, oder auch nicht finden will. Und sie hat eigentlich nur ihre Freundin Nell. Also hier haben wir auch wieder das zentrale Thema der Freundschaft zwei afroamerikanischer Frauen. Und was jetzt hier auch schon anklingt, sind wieder diese Figuren auch, ne? Diese krassen Figuren, die sie schafft. Also hier zum Beispiel der Shadrack mit dem Selbstmordtag, der nationale Selbstmordtag, der hier gefeiert wird, hat den Hintergrund, dass er an diesem Tag immer eine Glocke schlägt und halt kaum jemand mitmacht und alle das belächeln. Aber der Sinn dahinter ist, dass man an diesem Tag ja an Selbstmord denkt und wie schlimm das ist und dass man das nicht machen soll. Aus dem Grund, dass man dann an den anderen 364 Tagen im Jahr daran eigentlich keinen Gedanken mehr verschwenden muss. Und das fand ich irgendwie auch irgendwie so eine richtig coole Idee, ne? Also total originell. Also sowas bleibt dann beim Lesen einfach im Kopf. Also sie schafft wirklich auch total krasse Figuren und Anekdoten. Und genauso wie die Großmutter von Sula zum Beispiel, die verhungert fast, wurde verlassen vom Mann, verhungert fast mit ihren Kindern. Und dann drückt sie die eine Nachbarin in die Hand, ist dann ein paar Jahre weg, kommt dann zurück, reich, hat nur noch ein Bein, niemand weiß, was passiert ist. Dann baut sie ein riesiges Haus, nimmt dort vernachlässigt die Kinder auf und hat dort so eine kleine Pension, die sie da pflegt. Eva heißt die Großmutter und ist eben auch so eine krasse Frau, die einfach alles in die Hand nimmt. Und dann mit den Kindern, da gibt's auch so eine lustige Story. Sie nimmt dann unter anderem nach und nach drei Jungs auf und sie nennt jeden Junge Dewey. Das heißt, es sind dann die drei Deweys. die lustigerweise, das kennst du dann schon oft so an magischem Realismus, die drei Deweys können von niemandem auseinandergehalten werden so richtig, obwohl der eine mexikanische Abstammung ist, der andere ist schwarz wie die Nacht, wird erzählt. Und die haben auch ein unterschiedliches Alter, also irgendwie 4, 7 und 9, kämpfen aber dann drum, dass sie auch gleichzeitig eingeschult werden. Und dann gibt die Lehrerin nach und sagt so, ach was soll's, die hängen ja sowieso immer zusammen. Und ja, also die werden dann so ein Dreiergespann, was untrennbar ist und dann auch wirklich das ganze Leben in dem Haus wohnt von der Eva. Und ja, das sind so Figuren, die Toni Morrison schafft, die einfach total im Kopf bleiben, die, ja, weshalb man das wirklich gerne liest und nicht aus der Hand legen kann. Und ja, es gibt natürlich auch drastische Anekdoten, also klar, Gewalt, Rassismus und Armut, Drogen, das sind natürlich auch alles Themen, die hier zwangsläufig vorkommen, genannt werden, in der Handlung eine Rolle spielen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn ihr zart beseitigt seid, lest es nicht. Also ich selber fand es beim Lesen jetzt nicht so schlimm. Ich hatte immer eher das Gefühl, das berührt mich auf jeden Fall. Und ja, es öffnet einfach Augen für eine ganz, ganz krasse Lebensrealität, die uns so fremd oder fern ist. Also ich finde es total wichtig. Ich habe mich auch gefragt, ob Toni Morrison vielleicht damals einfach in den 70ern und 80ern so richtig doll gehypt wurde. Klar, dann Nobelpreis Anfang der 90er. Aber ich weiß nicht, inwiefern sie ja heute jetzt so für unsere Generation vielleicht auch ne dann so eine Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, vielleicht gar nicht mehr so. Also vielleicht, weil viele tolle Autoren nachkamen oder wir einfach immer noch wegschauen. Also weil wir denken, okay, das hat mit unserem Leben jetzt nicht so viel zu tun oder so, ne, weiß ich nicht genau. Aber ja, also fände ich total toll, wenn ich jetzt hier so ein bisschen dafür begeistern kann, muss ich sagen, ja.
Ja, weil man einfach von der Literatur einfach nicht so viel mitkriegt, ne? Also es werden andere Sachen thematisiert, die natürlich auch extrem wichtig sind, wie einfach, wie wird politisch mit People of Color verfahren, wie dieses ganze Kolonialismus-Thema wird ja immer wieder aufgegriffen, was ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde. Aber das stimmt schon, gerade im Bereich Literatur kriegt man einfach zu wenig mit.
Ja, ja.
Das stimmt.
Da fällt mir gerade auch ein, ich habe ja vorhin übersprungen, weshalb Toni heißt. Also Morrison war ihr Ehename, den sie behalten hat. Aber eigentlich war ja Chloe ihr Name. Und Toni kommt von Anthony, von dem männlichen Vorname Anthony, weil sie sich hat katholisch taufen lassen als Kind und Anthony war ihr Taufheiliger. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber den kriegt man wohl, wenn man sich da in einer bestimmten Religion taufen lässt, in dieser Richtung, wo sie das getan hat. Und Anthony war ihr Taufheiliger und im Studium hat sie dann den Namen Chloe abgelegt und hat die Kurzform von Anthony, also Toni, sich zu ihrem Vorname gemacht. Fand ich auch nochmal ganz interessant zu hören. Auch aus dem Grund, also es hatte auch noch den Vorteil, wie sie selber gesagt hat, dass Chloe einfach, niemand konnte es richtig aussprechen, niemand konnte richtig was anfangen mit dem Namen. Und Toni ist ja irgendwie ein bisschen internationaler und einfacher, ne? Das sehe ich dann auch ein. Aber genau, so kam es zum Namen. Toni Morrison ist tatsächlich, keiner davon ist ihr Geburtsname, weder Vor- noch Nachname. Fand ich auch ganz, ganz interessant, mal so als Hintergrundwissen. Das zentrale Thema auch hier, oder nicht das, aber eines der wichtigen Themen auf jeden Fall, oder es ist mir auch aufgefallen, ist, dass auch hier die Frauen von den Männern verlassen werden. Manchmal sind das Familien, wo dann Frauen und Kinder hinterlassen werden, weil der Mann sich umschaut und eine Jüngere nimmt und wegzieht ohne Ankündigung. Und andere Beispiele sind hier noch zu nennen. Und Sula passiert das dann tatsächlich auch. Also sie öffnet sich eigentlich keinem Mann. Sie macht, wie gesagt, ihr Ding, ist selbstbestimmt, unabhängig, so gut das eben geht in der Zeit. Und dann kommt es aber doch zu einer Affäre, wo man dann nach und nach merkt, okay, sie verhält sich anders. Sie entwickelt doch tatsächlich Gefühle. Sie öffnet sich emotional mehr und mehr diesem Mann. Und genau, ich möchte jetzt gerne nochmal ein Textbeispiel lesen, der das an dieser Stelle eben anknüpft. Der Mann ist weg und sie hat eine kleine Erkenntnis. Genau, ist mir deshalb wichtig, weil ich auch noch einen ganz guten Hinweis oder eine Bitte bekommen habe. Und zwar wurde mir gesagt, das ist total schön, dass wir immer so viele Leseempfehlungen auch geben. Aber man kann sich, also dass man sich einen guten Eindruck machen könne, wenn man einfach auch mal eine Textpassage hört. Und ich finde, das haben wir irgendwie oft gemacht, aber nicht immer. Und ich fand das jetzt nochmal einen ganz guten Wunsch, weil man vergisst es. Man redet theoretisch über das Buch und über das Leben dann auch nochmal und so. Aber das, am ehesten vermittelt es ja dann doch ein Textbeispiel, ob man sagt, okay, gucke ich mir selber auch nochmal an. Das ist jetzt hier relativ am Ende vom Buch. Und Sula findet den Führerschein. Der Mann ist weg mit seinen Sachen und sie findet dann aber noch den zerfledderten kleinen Papierführerschein. Und genau, da knüpft die Stelle jetzt hier an. Sula stand da mit einem abgewetzten Stück Papier zwischen den Fingern und sagte laut zu niemandem: "Ich habe seinen Namen nicht mal gewusst." Kurze Anmerkung, es steht ein anderer Name drauf, als er ihr genannt hatte. "Ich habe seinen Namen nicht mal gewusst. Und wenn ich seinen Namen nicht wusste, gibt es nichts, was ich wusste. Und ich habe nie jemals etwas gewusst, da das Einzige, was ich wollte, war, seinen Namen zu wissen. Wie konnte er also anders als mich verlassen, da er eine Frau liebte, die nicht mal seinen Namen wusste? Als ich ein kleines Mädchen war, gingen die Köpfe von meinen Ausschneidepuppen ab und es dauerte lange, bis ich merkte, dass mein eigener Kopf nicht abfallen würde, wenn ich den Hals beugte. Ich ging immer mit steif erhobenem Kopf herum, weil ich dachte, ein starker Wind oder ein heftiger Stoß würde ihn mir abreißen. Nell war es, die mir die Wahrheit sagte. Aber sie hatte Unrecht. Ich habe den Kopf nicht steif genug gehalten, als ich ihn kennenlernte. Und so habe ich den Kopf verloren, genau wie meine Puppen.
Wieder diese Bildhaftigkeit, ne?
Total, total. Und ja, also das kann sie einfach so gut, so Bilder im Kopf schaffen, dass man einfach genau weiß, wie es gemeint ist, wie die Figur sich fühlt. Und die besagte Nell ist eben die Freundin. Und auch hier bekommt man mit, wie die zwei zusammen aufwachsen, was sie für teilweise schlimme Dinge erleben oder auch schlimme Dinge anstellen. Von ihren Familien wird viel erzählt. Wie gesagt, Eva, die Großmutter von Sula mit dem großen Haus und so weiter. Also man taucht hier ab in eine Welt, wo die Freundschaft eben eine große Rolle spielt, auch zwischen den Mädchen und ja, auch sehr bewegend. Und ich glaube, jeder von uns hatte irgendwie so einen Kindheitsfreund oder Freundin, mit dem man dann zusammen Dinge erlebt und sich so verbunden fühlt, dass man manchmal denkt, man ist eine Person oder so. Das kann sie hier auch super gut wiedergeben. Und ja, das ist auch nur einer der vielen Gründe, weshalb ich Sula sehr gerne empfehle als Roman. Und jetzt noch ganz kurz zum letzten Buch. Das fällt hier ein bisschen raus. Das sind nämlich Vorlesungen in Essayform, also Vorträge, Vorlesungen in einem Buch gesammelt. Und zwar recht neu, also von 2017. 2019 ist sie verstorben. Das heißt, sie war, wie gesagt, sehr aktiv, auch gegen Ende noch. Und zwar sind das hier gesammelte Vorträge von einer Vorlesungsreihe an der Harvard University über die Literatur der Zugehörigkeit. Total spannend. Von 2016 sind die Vorträge. 2017 kamen die dann gesammelt als Buch raus. Und die Vorlesungsreihe hieß Die Herkunft der Anderen über Rasse, Rassismus und Literatur. Beziehungsweise dieser Titel wurde dem Buch, dem Essayband gegeben, Die Herkunft der Anderen über Rasse, Rassismus und Literatur. Und es ist wahnsinnig spannend tatsächlich. Also Anreiz war mehr oder weniger 2016, dass Donald Trump das erste Mal an die Macht kam in Amerika. Und hier schließt sich ja leider der traurige Kreis zu unserer heutigen Realität. Ein Grund mehr, auch dieses Buch nochmal zur Hand zu nehmen. Es ist wirklich super spannend. Also sie verknüpft hier in den Vorträgen Persönliches, sehr Persönliches, Autobiografisches, zusammen mit politischen aktuellen Geschehnissen und aber auch Literatur, Einflüsse auf Literatur, Einflüsse, die Literatur hat nach außen. Und es ist wirklich wahnsinnig spannend. Also ich kann hier mal vielleicht zwei Titel nennen von den Vorträgen, die hier drin sind. Also es sind auch nur knapp 100 Seiten insgesamt. Das Buch, es sind 6 Vorträge. Und der eine heißt, was bedeutet schwarz, fremd sein oder fremd werden, ist ein anderer Vortrag. Und der erste Vortrag heißt romantisierte Sklaverei. Und da war ich sehr perplex und das fand ich auch total spannend. Da geht's nämlich um Harriet Beecher Stowe und ihren Roman Onkel Toms Hütte.
Wow.
Und ja, und den prangert sie hier eben an und kritisiert sie, weil sie sagt, das ist sentimentalisiert, romantisierte Sicht der Sklaverei. Von Toni Morrison kann man tatsächlich auch Bücher lesen, die das dann als zentrales Thema haben, was mich natürlich auch auf jeden Fall interessiert. Menschenkind zum Beispiel wurde da genannt. Und das fand ich total spannend. Also sie nennt hier dann wirklich auch Textbeispiele und knüpft da an Punkte an in der Handlung, die sie hier kritisiert und begründet. Das war auch total plausibel. Und da dachte ich auch so, ja, stimmt. Ich meine, es ist halt eine Sichtweise von einer weißen Frau, ne, gewesen in dem Buch. Und das nochmal literarisiert für ein Publikum in der Zeit, 19. Jahrhundert. Und klar, das spielt alles zusammen, aber dass dann nochmal jemand aufzeigt, das und das ist romantisiert, idealisiert oder sogar sentimentalisiert, das fand ich auch total spannend, nochmal zu lesen.
Müssen wir uns ja unsere eigene Folge nochmal anhören.
Genau, auf jeden Fall.
Also, ne?
Und dann den Vortrag nochmal lesen, genau. Nee, also spannend, fand ich total gut, also das nochmal in die Zeit heute zu rücken. Das hat mir tatsächlich auch ein bisschen gefehlt bei Onkel Toms Hütte, das muss ich schon auch sagen. Aber ja, total spannend und ja, auch die Essays lohnen sich total. Also wer eher an Vorträgen interessiert ist, wie gesagt, ganz aktuell von 2016, das ist ja wirklich dann noch sehr neu, lohnt sich total, lesen sich genauso gut wie die Romane. Ja, mega schön. Und übrigens auch übersetzt von Thomas Pilz, der Liebe übersetzt hat, was ich vorhin kritisiert habe. Da war ich dann doch auch ein bisschen überrascht. Aber okay. Hier noch ein kleiner Ausdruck aus den Vorträgen aus dem Buch Die Herkunft der Anderen über Rasse, Rassismus und Literatur zum Thema Rasse. Was ist Rasse außer einem genetischen Trugbild? Und warum kommt es auf sie an? Welches Verhalten erfordert oder begünstigt sie, sobald ihre Elemente erst erkannt und definiert sind, soweit das überhaupt möglich ist? Rasse ist die Klassifizierung einer Art und wir gehören zur Rasse des Homo sapiens. Punkt. Aber was ist dann diese andere Sache, die Feindseligkeit, der gesellschaftliche Rassismus, die Konstruktion von Andersartigen? Ja, mit diesen Fragen beschäftigt sie sich und ich fand das total gut zu sagen, wir gehören zur Rasse des Homo sapiens, Punkt. Und da gibt es dann auch keine Unterschiede und ja, total spannend. Also Toni Morrison, große Empfehlung, lesen, lesen.
Du hast aber jetzt voll die philosophische Frage noch am Ende aufgeworfen.
Ja,
das heißt, genau. Da sind bei mir gerade ganz viele Knöpfe. Also mega spannend, da kann man sich ja wirklich den ganzen Abend dann noch zu austauschen.
Voll, total.
Da geht es ja dann auch um Machtstrukturen vor allem. Also für mich geht es immer um Macht. Und es muss halt was geben, womit man diese rechtfertigt. Und dann muss es in irgendeiner Form Sündenbock geben. Und der muss sich ja irgendwie definieren, am besten in der großen Masse. Ich sage das jetzt einfach ganz einfach, ne, weil sonst wird es einfach ausufern hier. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, warum gibt es Menschen, die diese Macht brauchen? Und da habe ich meine ganz eigene Meinung, das ist für mich immer nur Angst. Also, weil so Macht bedeutet ja auch Schutz und Kontrolle. Und wenn ich Angst habe, die Kontrolle zu verlieren, dann wer bin ich dann? Und so dröselt sich das für mich auf. Und das ist halt einfach nur schwach und mit ganz viel Leid verbunden, wie uns die Geschichte zeigt.
Ja, ich habe immer wieder den Eindruck, auch so im Alltagsleben oder was man eben so mitbekommt bei den jetzigen gruseligen Strömungen, dass Rassismus aus einer Art vor dem Andersartigen einfach erwächst, ne?
Ja.
Man ist nicht offen und denkt sich, ah, okay, die Person sieht vielleicht ein bisschen anders aus oder hat eine andere Religion. Aha, ich frag mal nach, wie kommt's, was bedeutet das genau? Sondern es ist direkt so eine Sperre, was ist anders? Also etwas ist anders, man hat eine Sperre. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, dass das anders ist, weil das Arbeit ist, weil es unbequem ist vielleicht auch.
Genau,
und
Faulheit.
Das interessiert mich nicht und da bin ich dagegen, so fertig, genau,
ja. Ja, aber was du gerade auch gesagt hast, ne? Dieses, aha, okay, was könnte das sein? Das heißt, Fragen stellen.
Ja.
Neugierde. Wieso gibt es nicht die Neugierde darauf? Das ist doch eigentlich spannend. Also, wieso gibt es erstmal Ablehnung? Und ich glaube, dass jeder Mensch von Natur aus erstmal neugierig ist auf seine Welt und Umwelt und dass wir ja durch die Umwelt, die uns begegnet oder in der wir leben, in der Gesellschaft, geformt werden und dann natürlich ja durch die direkten Einflüsse wie Familie, Erziehung, Bildungsgrad etc., soziale Schicht, muss man auch dazu sagen, so eine Meinung herausbilden und dann gewisse Strömungen als Gefahr sehen, die sie gar nicht sind. Und die dann halt stilisiert werden von eben jeden Machtapparaten oder politischen Strömungen, um das eigene Interesse zu stärken. Und das ist das, was absolut gefährlich und traurig ist auch und wo es halt echt ernst wird gerade. Aber das ist ein Thema, da können wir uns, glaube ich, die ganze Nacht noch drüber unterhalten.
Ja, es ist wichtig, wir bleiben offen, wir bleiben neugierig, das ist gut auf jeden Fall.
Genau,
ja.
Und wir danken euch natürlich an der Stelle, dass ihr offen und neugierig seid, wieder heute reingehört habt. Und ich danke dir, Sarah, für diesen mega umfassenden Abriss zu Toni Morrison und ihren Werken. Du hast dich da ja wirklich komplett reingestürzt und dir einiges zu Gemüte geführt. Ich finde es total klasse, vor allem, weil das ja nur auch so eine kleine Lektüren sind, die man mal so wegschnurpsen kann mit so 200 bis 250 Seiten. Das bietet sich ja vielleicht ganz schön an, wenn ihr mal Lust habt auf kürzere Literatur, in Anführungszeichen, ne? Und genau, damit kommen wir auch schon zur nächsten Folge und es wird wieder unsere Weihnachtsfolge sein. Ja. Für uns ist das immer was Besonderes. Ihr kriegt das ja nicht so mit, weil dadurch, dass wir ja irgendwie auch berufstätig sind, ist es meistens so, dass wir die Folgen online aufnehmen. Und zu Weihnachten schauen wir aber eigentlich immer im Dezember, dass wir die Folge bei einer von uns beiden, also bei jemandem zu Hause aufnehmen und uns dann auch treffen. Und dann nehmen wir ja auch immer unser lustiges Weihnachtsvideo irgendwie auf, wo wir euch danken. Also jedenfalls tun wir da unser Bestes. Und Genau, das heißt, nächstes Mal wird es wieder eine kleine Weihnachtsfolge geben und ich bin an der Reihe und werde euch da was Lustiges erzählen und es wird natürlich auch ein bisschen weihnachtlich werden und ich habe mir da auch schon was überlegt und was kann ich denn mal als Teaser sagen? Also, es wird weihnachtlich und vielleicht auch ein bisschen Märchen.
Cool, genau. Okay, schön.
Also, da würde ich doch mal sagen, habt einen schönen Abend, kommt gut durch diese ja, doch, irgendwie nicht so schöne, dunkle Zeit voller Viren und Bakterien. Und lasst euch nicht anstecken, bleibt schön gesund. Und wir hören uns das nächste Mal wieder im Dezember. Bis dahin, eure Marianne.
Und eure Sarah. Und umgebt euch nur mit Menschen, die euch gut tun. Und genau, kommt gut durch den November. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.